Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten: Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die Unbedeutende unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, die Spurensucher unter euch kennen den Text schon ganz gut, glaube ich, aber der ist so, ich finde den so großartig, den kann man immer wieder hören. Der ist ja an der Stelle, an der er steht, irgendwie fast ein Fremdkörper. Also voraus geht hier im Matthäus-Evangelium die Geburt Jesu, dann kommt danach die Flucht nach Ägypten und der Kindermord in Bethlehem und die Rückkehr nach Ägypten, und dann beginnt eigentlich beginnen so die Vorbereitungen des Wirkens Jesu. Der Täufer tritt auf, Jesus lässt sich taufen, wird in die Wüste geführt, versucht und kommt zurück und fängt an, öffentlich zu predigen. Und da davor steht diese Geschichte. Das Matthäus-Evangelium ist das jüdischste sozusagen aller Evangelien, das am meisten jüdischen Farbton hat. Es endet allerdings, das sind die letzten Sätze, damit, dass Jesus die Jünger hinschickt, in alle Welt schickt, geht hin und tauft alle Menschen, verkündet allen das Evangelium und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Also das beginnt in dem engen jüdischen Rahmen und wird aufgesprengt am Ende auf die ganze Menschheit hin. Und die Geschichte von den Sterndeutern ist wie ein Vorgriff davon. Das Evangelium ist keine jüdische Angelegenheit, es ist eine allgemein menschliche Angelegenheit. Es geht um Menschsein, es geht um das, worauf es für uns als Menschen irgendwie ankommt. Darum diese Geschichte, die spielt jetzt zwar in Jerusalem, aber die könnte genauso gut in Kabul oder in Rom oder in Teheran spielen. Das jüdische Kolorit ist sozusagen minimal, das spielt gar keine Rolle. Eine Rolle spielt was anderes. Das sind drei Menschen, drei Sterndeuter, weiß man nicht so genau, was das sein soll. Das könnten persische Priester sein, es könnten indische Philosophen sein. Also drei Menschen jedenfalls. Und denen geht der Stern ihrer Sehnsucht auf. Einer Sehnsucht über alles hinaus. Der Himmel, der Sternenhimmel ist über der Erde. Es ist kein Gegenstand der Erde, sondern der ist jenseits unseres Radius. Es geht ihnen ihre Sehnsucht auf. Nach etwas, was größer ist, weiter, freier, erhabener als alles, was die Erde zu bieten hat. Und dann überlegen sie ganz nüchtern, der neugeborene König von Israel, wie sie da drauf kommen, weiß ich nicht. Sie deuten das halt so, geben dem eine Deutung. Und ja, wo wird er zu finden sein? Jerusalem. Also ziehen sie nach Jerusalem und kommen in Jerusalem an. Erfolg und gleichzeitig Enttäuschung. Sie schaffen es nach Jerusalem tatsächlich. Erfolg. Aber das, was sie gewollt haben, was sie erstrebt haben, das finden sie dort nicht. Das ist etwas, was wir in unserem Leben sehr gut kennen. Wir erstreben irgendwas und selbst wenn wir es erreichen, ja, das ist toll und wir sind dann auch irgendwie Sieger und Helden und so, ja. Und nach kurzem kommt die Unruhe und die Enttäuschung und das Gefühl, dass was fehlt im Leben, kommt wieder zurück. Und dann fangen wir wieder von vorne an, finden ein nächstes Ziel und geben uns Mühe und streben danach und erreichen es, Erfolg. Und ein bisschen danach ist alles wie vorher, leer, enttäuschend, irgendwie mangelhaft. Interessant finde ich, dass man könnte ja sagen, die Kraft unserer Unruhe oder unseres ständigen Strebens liegt in unserer Sehnsucht nach dem Stern. So wie das der heilige Augustinus mal gesagt hat. Unruhig, wir sind auf dich hin geschaffen, o Herr. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Erfüllen tut uns irgendwie nur Gott, kann uns nur Gott. Das ist schon ein großes Glück, überhaupt in Kontakt mit dieser Sehnsucht über alles hinaus zu kommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Für viele Menschen spielt sich das Leben im Rad von Suchen, was finden und wieder neuem Suchen ab, weil das, was sie gefunden haben, halt nicht befriedigend ist. Ja, und dann geben aber die drei nicht auf. Die sind da zwar in Jerusalem und das hat es irgendwie nicht gebracht. Die sind dort auch wahrscheinlich nicht sehr freundlich, weil die drei sich ja als Verehrer eines ominösen neuen Königs zu erkennen geben. Das wird den alten König und seine Anhänger nicht besonders erfreuen. Also das wird nicht so ganz gemütlich gewesen sein in Jerusalem. Aber sie geben auch nicht auf. Sie sagen nicht, ja, blöd gelaufen, geh mal zurück, da geht's uns ja auch gut. Sie ziehen weiter. Und da taucht plötzlich der Stern wieder auf. Sterne sieht man nur nachts. Das würde heißen, sie sind bei Nacht weitergegangen. Aber wer schon mal in Jerusalem war und das zerklüftete Bergland drumherum kennt, Bethlehem ist so 20, 25 Kilometer entfernt. Wer die Gegend dort kennt und damals gab es natürlich keine Straßenbeleuchtung und all sowas, der weiß, ein Fremder kann sich da nachts nicht bewegen. Das kann vielleicht kaum ein Einheimischer, aber ein Fremder ganz sicher nicht. Das stellt die Frage, was ist denn das für eine Reise? Handelt es sich vielleicht um eine innere Reise, die in ihrem Inneren stattfindet? Also es ist Nacht, die Nacht hüllt alles ein, man sieht nichts, man hört nicht viel. Das geschieht auch uns ganz leicht, wenn wir in der Nacht draußen sind, da stehen, da gibt es vielleicht Geräusche, aber irgendwie das Bewusstsein ist leer, da ist nichts, da gibt es nichts, womit man sich beschäftigen muss oder kann. Es kommt zur Ruhe, es gibt keine Objekte. Und man selber ist irgendwie eins mit der Nacht und den Geräuschen, die da vielleicht sind. Ja, das ist so irgendwie alles da in so einem Ganzen, in so einem größeren Ganzen, in der Einheit. Und man selber ist Teil dieser Einheit. Da gibt es gar keinen abgetrenntes Ich mehr, sondern das, man verschmilzt sozusagen mit der Nacht und dem, was da ist und vor allem dem, was da nicht ist in der Nacht. Und die Sehnsucht ist da. Die war auf dem Weg nach Jerusalem nicht da. War ja auch nicht nötig, die haben ja gewusst, was sie machen müssen und hier, wir machen schon. Aber so ging es halt nicht. Und jetzt sind sie so, dass die Sehnsucht wieder da sein kann und die ihre Nacht erleuchtet. Und dann geschieht noch etwas, weiß ich nicht, was das ist, vielleicht, dass sie noch mehr loslassen können oder dass irgendwas noch mehr zum Stillstand kommt, ganz zum Stillstand kommt, das Wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden sie hineingenommen in die Beziehung eines neugeborenen Kindes zu seiner Mutter. Und das hat neulich jemand so eine gerade zur Großmutter gewordene, hat es so anschaulich geschildert. Sie konnte das Neugeborene gleich nach der Geburt in ihren Händen halten und der Himmel ging für sie auf. Diese Unmittelbarkeit, diese Reinheit, diese, ja, da ragt eine andere Welt, ragt in unsere Welt. Und ich nehme an, dass das auch die drei erleben, dass sie in eine Unmittelbarkeit zum Göttlichen gelangen, das offen steht, das einfach offen ist, da ist. Voller Liebe, voller Hoffnung, voller Neubeginn. Die Frage ist, warum sind sie denn nicht von Anfang an so gereist wie da das letzte Stück? Tja, sie konnten es wahrscheinlich nicht. Sie mussten das erst lernen. Und so wie es aussieht, haben sie es in Jerusalem gelernt. In Jerusalem, nach unserem Text, tauchen unsere drei überhaupt gar nicht mehr auf. Handlungssubjekte sind der Herodes und die Wissenschaftler. Der Herodes benutzt die Wissenschaft, um seine Macht zu sichern. Der will wissen, wo der Rivale ist, um ihn dann liquidieren zu können. Dafür benutzt er alles andere. Und die Wissenschaft, die kriegt es zwar raus, wo der ist, der neugeborene König in Bethlehem, aber das reißt die Wissenschaftler nicht von den Stühlen. Das hat irgendwie mit ihrem Leben als Menschen hat es gar nichts zu tun. Es ist halt eine wissenschaftliche Erkenntnis, mit der man sein Geld verdient oder sein Ansehen erwirbt, aber das hat mit ihnen selbst eigentlich nichts zu tun. Und so bleiben sie in Jerusalem sitzen. Alle bleiben in Jerusalem sitzen. Von unseren dreien keine Rede. Anscheinend waren sie nicht auffällig. Sie haben nicht randaliert, nicht protestiert, sind nicht in irgendeinen Aktivismus verfallen, haben sich nicht abgelenkt in den Spielhöllen und Bordellen der Stadt. Keine Ahnung, sie sind von der Bildfläche wie verschwunden. Sie müssen da aushalten. Sie müssen aushalten mit ihrer Enttäuschung. Sie müssen aushalten mit der Feindseligkeit, offen oder versteckt in Jerusalem. Mit ihrer Ohnmacht, zurück wollen sie nicht, das wäre der einzige Weg, der ihnen offen steht. Und nach vorne wissen sie nicht wie, wohin wissen sie nicht. Also sitzen sie da mit ihrer Enttäuschung, mit ihrer Ohnmacht, vielleicht auch Angst. Sie müssen die Grenze, die Jerusalem ihnen de facto darstellt, durchleben. Und anscheinend bringt das die große Veränderung. Geschieht im Aushalten an dieser Grenze das, was es ihnen ermöglicht, dann in einer anderen Weise zu reisen als von zu Hause nach Jerusalem. Dass der Herodes kommt und sie nach Bethlehem schickt, ist völlig überflüssig, denn sie folgen dem ja nicht, sie folgen ihrem Stern. Sie folgen ihrer Sehnsucht, die sie spüren, als es in ihnen Nacht geworden ist. Für viele von euch wird das der letzte Besuch hier in der Hirsenmühle gewesen sein. Aber das Wesentliche des Ashram Jesu ist nicht der Ort. Das Wesentliche ist eine Lebensweise. Nämlich die Lebensweise, dass man bei dem, was je jetzt ist, also sozusagen bei seiner Wahrheit, je jetzt, ist immer, Wahrheit ist immer je jetzt, dass man dabei bleibt, sich dem stellt, wie die drei in Jerusalem. Auch dann, wenn die nicht besonders erfreulich ist. Dass man die sich eingesteht. Das ist der erste Schritt zu einem inneren Prozess, der weitere Wahrheiten eröffnet. Ein Prozess, zu dem man das braucht, was die drei dem Kind mit auf den Weg geben, das, was sie selber auf ihrer Suche gelernt haben, was das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist das Gold des Vertrauens und der Hoffnung, das ihnen geholfen hat, in Jerusalem auszuhalten. Der Weihrauch des Gebets, der Wende nach innen, das ist die Kraft, die es ermöglicht, auch bei bitteren Wahrheiten zu bleiben. Und die Myrrhe der Bereitschaft zum Leiden. Nicht vor dem davonzulaufen, was unangenehm, schwierig, schmerzhaft, unerfreulich, störend ist. Das braucht man, um den Weg zur Erfüllung seiner Sehnsucht zu finden. Das kann auch der kleine Jesus gebrauchen. Das Gold des Glaubens und der Hoffnung, den Weihrauch des Gebets, und die Myrrhe der Bereitschaft zum Leiden. Das brauchen auch wir. Damit möglich ist, was der sterbende Buddha seinen Schülern hinterlassen hat. Haltet euch an die Wahrheit. Nehmt zur Wahrheit Zuflucht. Die Wahrheit ist nicht außen, sondern sucht in niemand anderem eure Rettung als in euch selbst. Nicht in einem Ort, nicht in Methoden, nicht in Dogmen, nicht in Prinzipien, in nichts anderem als euch selbst. Und diejenigen, die nach meinem Tod dem Licht in sich selbst folgen, und in nichts Äußerem ihre Rettung suchen, sondern an der Wahrheit, der inneren Wahrheit, dem, was jetzt ist, als ihrem Licht festhalten und zu dieser Wahrheit ihre Zuflucht nehmen. Sie sind es, die die höchste Höhe erreichen können. Aber sie müssen beharrlich sein. Diese Beharrlichkeit wünsche ich euch, damit der Schatz, um den es hier geht, damit ihr den Schatz, um den es hier geht, in euren Herzen findet.